Okay, Angelika spricht das Mangala.
Möchtet ihr es auf Sanskrit hören oder möchtet ihr es lieber auf Deutsch hören?
Ich würde es gerne auf Sanskrit, weil wie Harald mal gesagt hat, es ist ja immer gut, auch das Tibetische zu hören, damit wir auch dafür gute Samen legen.
Gut, dann darf ich euch alle bitten, euer Mikrofon dass man euch hört, einschalten bitte, dass ihr alle mitsingen könnt. Ich singe sozusagen immer das erste Wort und dann singen wir weiter und jeder darf mit einsteigen. Gut.
Shashi Bhukhi Yokshin Medokram Rira Blingshin Degen Pari Sangye Shindu Mikte Ulvargi Prokunam Dakshin Latru Pashok Idam Guru Ratna Mandala Kamirya Tadyami Sangye Chudang Tsoki Choknam La Sangchuk Badu Dakni Yapsuchi Daki Jinzong Kilbe Zunam Ki Trola Benchir Sangye Bukhashok Sangye Chudang Tsoki Choknam La Sangchuk Badu Dakni Yapsuchi Daki Jinzong Kinde Sunam Ki Trola Benchir Sangye Tupa Shok Sangye Judan Tsoki Choknam La Shangshu Padu Dakni Kapsu Chi Daki Jinzong Ibe Sunam Ki Tola Benshir Sanye Tupa Shok.
Vielen, vielen Dank. Ja, wir kommen ja heute zur Klasse 9. Und die Klasse 9 hat als Überschrift die Essenz des Lebens destillieren. Und das ist der Rat, wie man die Essenz des Lebens destilliert und wie man seinen Geist trainiert, nachdem man seinen Lama gefunden hat. Das hatten wir ja in der letzten Klasse. Und das erste ist Nyenpo Lenpa Kulba. Nyenpo heißt die Essenz, Lenpa verstehen, sich hingeben und Kulba ist das Bedürfnis. Nyenpo Lenpa Kulba. Und das ist der dringende Rat, die Essenz dieses gegenwärtigen Lebens, eines Lebens in Muße und Glück zu destillieren, um das Beste daraus zu erhalten. Und das ist das Bedürfnis, die wahre Bedeutung des eigenen Lebens zu verstehen und wie gesagt das Beste damit auszumachen. Das zweite, also diese Klasse besteht aus zwei Teilen und der zweite Teil ist Nyenpo Lenpai Tsul. Nyenpo ist wieder die Essenz, Lenpei ist Nehmen und Tsul ist Wie. Und das ist eine Beschreibung, wie genau man diese Essenz destilliert. Also die Essenz dieses Lebens destilliert. Und dann kommen wir zur A. Wir sind also in der besonderen Situation, dass wir in diesem Leben nicht in niedrige Wiedergeburten gekommen sind, und davon gibt es ja 6 unterschiedliche Arten und das ist dann praktisch einmal Angelika, die uns das nochmal kurz wiederholt.
Und zwar gibt es 10 schlechte Wiedergeburten und 10 gute Wiedergeburten. Und zu den 10 schlechten Wiedergeburten gehören die 8 Höllenwesen. Das sind diese 8 Arten, die unterschiedlich sind, wie Wiederbeleben, schwarze Linien, Zerschmettern, Schreie, große Schreie, Hitze, große Hitze oder Unterlass. Und das müsst ihr euch nicht alles für diesen Kurs merken, das wird dann nochmals vertieft im ACI 8 ganz genau erklärt. Zu den 10 schlechten Wiedergeburten gehören außerdem noch die Hungergeister und die Tiere. Und dann gibt es die 10 guten Wiedergeburten. Dazu zählen wir Menschen und da gibt es 4 Typen, die sich auf unsere 4 Kontinente beruhen. Und ihr habt sozusagen hier beim Mandala ja schon diese 4 Kontinente sozusagen gehört. Und dann gibt es noch die fast vollständigen Vergnügungswesen beziehungsweise die vollständigen Vergnügungswesen. Das sind insgesamt 6 Typen. Und diese Vergnügungswesen haben ein extrem langes Leben in einem befristeten Paradies, aber die stürzen dann nachher in die Hölle, weil sie in diesem Leben sozusagen das gesamte gute Karma aufbrauchen. Okay? Also das ist sozusagen diese 6 Wiedergeburten, sind gut beschrieben in der, als klassische Darstellung der Wiedergeburten im 3. Kapitel vom Schatzhaus des Wissens, geschrieben von Meister Vasubandhu 350 nach Christus. Und natürlich hat auch der erste Dalai Lama, Gulwa Gendun Trupp, der von 1391 bis 1474 gelebt hat, der hat auch noch dazu einen Kommentar abgegeben. Und das sind die 6 Arten der Wiedergeburt.
Super, toll. Danke, Angelika. Ja, aus der Klasse 8 wissen wir ja, dass wir einen Lama finden und zu ihm Zuflucht zu nehmen und uns ihm komplett und ganz anvertrauen und unser eigenes Leben mit dem des lebenden Lamas verschmelzen. Das ist eine sehr intensive Beziehung, wenn wir uns das eigene Leben praktisch an ihn anvertrauen und auch damit natürlich den eigenen spirituellen Fortschritt. Der Lama sollte so sein wie der Buddha und er sollte auf jeden Fall das Dharma weitergeben und er ist auch wie ein vollwertiger Ersatz für den Buddha, weil er uns in diesem Leben dann so auch zur Verfügung steht und in seiner Tradition ja auch das Dharma weitergibt und zum Wohle aller und auch motiviert ist von dem Mitgefühl, allen lebenden Wesen helfen zu wollen. Und sie tun alles, um eben uns die Bedingungen so zu erleichtern, dass es uns leicht fällt, die Praxis und das Dharma aufzunehmen und auch zu praktizieren. Und wir hingegen sind noch in der Situation, in der wir es nicht wirklich schaffen zu praktizieren. Und wir sind noch in den Fesseln unseres gegenwärtigen Lebens gefangen, so steht es in den Schriften, Zitat. Und wir werfen uns in alle Arten bedeutungslose Aktivitäten, um materielle Dinge zu bekommen oder die Zustimmung anderer oder einen Hauch von Ruhm. Wir wollen Teil des Spiels in dieser Welt sein und dazu gehören und also auch dazu zu gehören und das hält uns dann so beschäftigt und das finde ich jetzt ein sehr schönes Zitat aus den Schriften, als würden wir uns Mühe geben, eine neue 9. Art der Entbehrung spiritueller Gelegenheiten zu erfinden. Also wir tun alles dafür, um irgendwie nicht diese spirituelle Erfüllung praktisch erreichen zu können mit allen möglichen unwichtigen Dingen, als dass wir es umgekehrt machen. Und wir haben eigentlich alles, was die Heiligen der Vergangenheit genutzt haben, um zur Erleuchtung zu erlangen, aber wir vergeuden unsere Zeit und wir verwandeln unsere spirituelle Muße und das Glück so gesehen in Leid. Und das ist so ein wesentliches Thema in dieser Klasse. Und um die guten Qualitäten dieses Lebens nicht zu verlieren für die zukünftigen Leben, müssen wir es schaffen, eine spezielle Essenz der Umstände, die wir dieses eine Mal gefunden haben, zu destillieren. Also praktisch auf den Kern uns zu fokussieren. Alles Unnötige herausfiltern und auf den Kern des Wesentlichen zu kommen. Wenn wir das nicht in diesem Leben schaffen, dann wird es extrem schwierig werden für uns, jemals wieder ein Leben mit spiritueller Muße und spirituellem Glück wiederzufinden. Und man kann eigentlich sagen, dass diese Situation, die wir jetzt haben, einmalig ist. Denn eine Wiedergeburt in ein Leben wie dieses zu finden, wo A, die Lehren des Buddhas verbreitet werden und B, dann auch noch das Dharma zu treffen mit so einem speziellen Geist und Körper, wie wir ihn haben, das sind unglaubliche, das grenzt schon an Unwahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit geht in Richtung Null, diese Bedingungen vorzufinden. Und jetzt darf ich Angelika nochmal bitten, über den Grundlagenwort über ethische Disziplin und Gelübde etwas zu sagen in diesem Zusammenhang.
Das ist sozusagen eines der vier berühmten Sutren zum Thema ethische Disziplin durch Gelübde. Und ich erzähle jetzt diese Geschichte in meinen eigenen Worten. Buddha hat damals seinen Finger in den Sand gesteckt und hat mit dem Fingernagel ein paar Staubkörner sozusagen rausgeholt und hat die versammelten Mönche gefragt, die Staubkörner auf der Spitze meines Fingernagels, sind die mehr als die Staubkörner des gesamten Planetens? Und die Mönche haben darauf gesagt, na klar, die Staubkörner des gesamten Planeten sind viel, viel mehr als die auf deinem Fingernagel. Das ist ja gar nicht mal vergleichbar. Und da hat Buddha dann darauf gesagt, die Zahl der Staubkörner des Planeten ist gleich der Zahl der Wesen, welche sich in der Hölle befinden. Und wenn sie dort sterben oder beziehungsweise gestorben sind, dann werden sie auch dort wiedergeboren. Ja? Und die Zahl der Staubkörner auf meinem Fingernagel sind die Anzahl der Wesen, die sich auch gerade in der Hölle befinden und dort sterben oder beziehungsweise gestorben sind. Und die haben dann die Chance, sozusagen als Mensch zurück auf die Welt zu kommen. Okay? Und diese Darstellung ist aber auch noch in anderen Büchern genutzt worden. Und auch Jetsun Kappa hat darüber geschrieben und Babonka Rinpoche. Und auch der erste Panchen Lama.
Super, danke schön. Also, nun haben wir ja die Unwahrscheinlichkeit unserer jetzigen Bedingungen gehört. Und deshalb müssen wir natürlich prüfen, ob wir alle Ursachen für dieses spirituelle Glück und diese spirituelle Muße auch vorhanden sind. Und es auch zu erkennen, dass es nichts bringt, im Außen zu schauen. Denn auch nicht auf andere Menschen, denn diese vervollständigen eventuell die Muße und das Glück nicht, weil sie sind auch eine Art des leidenden Lebens. Und solange diese sechs Arten, die es davon gibt, nicht verschwinden, wird man weiterhin Menschen sehen in diesem leidvollen Kreislauf. Und dazu sagt Angelika noch mal was. Die sechs Arten des Leidens.
Gut, Entschuldigung. Die sechs Arten des leidenden Lebens sind, es gibt keine Gewissheit, also es gibt keine Sicherheit im Leben. Das zweite ist, man ist nie zufrieden mit dem, was man hat. Ja? Man möchte immer mehr wollen. Und wir müssen uns von unserem Körper verabschieden, also unseren Körper immer wieder abstreifen und dadurch sozusagen auch immer wieder geboren werden. Ja? Also wir werden immer wieder ins neue Leben eintreten. Und wenn man genau darüber nachdenkt, ist das Leben ein ständiges Auf und Ab. Es ist nicht immer gleichbleibend, sondern es geht rauf und runter. Und ganz zum Schluss ist eine Art des Leidens sozusagen, also des leidenden Lebens, wir kommen allein auf die Welt und wir gehen auch wieder alleine. Okay? Und das Gleiche wird auch in dem ECI 1 Kurs schon besprochen und es kommt später dann auch nochmals im ECI 8 vor. Aber was ich jetzt gerade erleben durfte vor ein paar Tagen mit einem Schüler aus einem ECI 1 Kurs, der hat zu diesen sechs Arten des leidenden Lebens plötzlich gesagt, für mich sind das die sechs U's. Und dann habe ich ihn nachgefragt und habe gesagt, was meinst du? Sagt er, naja, es gibt keine Gewissheit, ist die Unsicherheit. Ja? Und nie zufrieden zu sein mit etwas, ist die Unzufriedenheit. Und wir müssen unseren Körper ständig verabschieden, ist, wir müssen unzählige Körper ablegen und wir werden immer wieder geboren, also ununterbrochen wiedergeboren werden. Und das Leben als Auf und Ab ist eine Unbeständigkeit und wir kommen alleine und gehen alleine, wir sind unbegleitet. Also die sechs Arten des leidenden Lebens kann man sich auch dadurch schön merken mit diesen sechs U's. Und das fand ich so schön, wie er in der Meditation darüber auf diese Idee gekommen ist mit seiner analytischen Hausaufgabe, dass er da eben daran gedacht hat. Und das wollte ich jetzt mit euch teilen. Also diese Arten des leidenden Lebens sind bei uns im Deutschen die sechs U's.
Super, ganz toll. Ja, und all das, was wir jetzt gehört haben, das alles begründet und erklärt, warum man seinen Geist reinigen sollte, nachdem man einem Lama anvertraut hat und daraus das Bedürfnis, die wahre Bedeutung des eigenen Lebens verstehen und das Beste daraus machen zu wollen. Und also eine sehr gut eingehaltene Ethik und Moral mit Geben und all dem anderen sind natürlich und auch den fünf Vollendungen und auch die Gebete, die dann alles zusammenhält, sind dann natürlich selbstredend verpflichtend, in Anführungsstrichen, aber man kann es auch ganz positiv bezeichnen. Das ist ja das Glück, was wir haben, dass wir diese Ethik üben können und vervollständigen können und verfeinern und schleifen können. Und jetzt mag Angelika vielleicht noch einmal die fünf Vollendungen berichten.
Oder beziehungsweise es heißt bei uns auch die sechs Perfektionen. Das erste ist die Großzügigkeit, also Geben. Und dazu fällt auch dazu eben nicht nur das Geben in materiellen Dingen, sondern auch, dass man Dharma gibt oder auch Schutz gibt. Ethik und Moral, ein ethisches Leben zu führen, ist sehr wichtig. Und da dient uns das Six Times Book, also dieses Werkzeug langsam aufzubauen, hilft uns. Weil es hilft uns auch gleich zur dritten Perfektion oder bei der dritten Perfektion, das ist nämlich, wenn man Ärger hat, dass man Geduld entwickeln kann. Also die dritte Perfektion ist die Geduld. Und die vierte Perfektion ist freudvolles Bemühen. Also alles mit Freude tun. Und all das dann, wenn man das gut macht, hinzu zur fünften Perfektion, man schafft es, eine meditative Konzentration zu entwickeln. Und das braucht nun mal Zeit. Aber schlussendlich, wenn man das alles gemeistert hat, sind wir in der Lage, die sechste Perfektion zu erreichen, eben die Weisheit. Sprich, wir sind dann in der Lage, auch Leerheit direkt zu sehen.
Und das wird hier in diesem Text nochmal bezeichnet als, wir werden selbst zum Hüter des Diamanten. Das finde ich so einen schönen Ausdruck. Das finde ich einfach, bringt so schön auf den Punkt. Und aber wie wir auch gehört haben, es gehört ganz viel wahrhafte Anstrengung dazu, dass wir all dies erreichen. Und nicht nur für kurzfristige Ziele, sondern an kurzfristige Ziele denken, sondern eben auch für nützliche und höhere Wiedergeburten uns zu bemühen. Und so bitten wir inständig immer wieder unseren Lama, uns zu helfen und dieses realisieren zu können. Und eben auch wie wertvoll dieses Leben ist und auch darüber nachzudenken. Und auch wie der Kreislauf des Leidens absolut keinen Anfang hat. Also wie man normalerweise Millionen von Jahren praktizieren muss, um den Zustand des Buddhas zu erreichen. Und wir bitten ihn, uns zu helfen, niemals aufzuhören. Und zu wünschen, dass wir die Essenz dieses Lebens Tag und Nacht destillieren mögen. Und keine Zeit mehr verschwenden an ziellose und bedeutungslose Handlungen. Das Ich, was wir glauben zu sein, das also das anhaftende Ich, ist nicht unser wahres Selbst. Und das bedeutet im Grunde auch, dass nicht sterben müssen. Also natürlich, unser Körper ist endlich und wir werden sterben. Aber dieses selbstlose Ich, also das Loslassen von dem trügerischen Ich-Bild, das einfach nicht existiert, und dem Loslassen dieser Projektion und das Überschwenken auf das wahre Selbst, das ist das, wo wir tatsächlich hinstreben und wo wir unendlich sind, also wo wir nicht sterben. Und das Verstehen dieses wahren Selbst ist nur auf dem Weg der Meditation im Grunde genommen möglich, oder beziehungsweise die Meditation ist dazu ein extrem elementarer Bestandteil, dass wir lernen und zu fokussieren auf ein Objekt, und dann wird es uns gelingen, diesen physischen Sterbeprozess zu überwinden. Denn dieser Teil wird nicht verschwinden, der bei der Auflösung des physischen Körpers dann noch existiert, und das ist eben das Selbst, das wahre Selbst. Am Anfang hört man die Worte und dann beschäftigt man sich damit und dann durchdringt man sie vielleicht auch intellektuell und dann irgendwann sinkt man tiefer und erkennt, was dahinter verborgen ist. Viele Dinge, die wir lernen, verstehen wir im ersten Moment, aber je mehr wir uns damit beschäftigen, je mehr wir praktizieren, je mehr wir darüber meditieren, bekommen wir ein viel profunderes Verständnis von allem und das gilt natürlich auch hierbei. Und wir erkennen eben, dass diese Prozesse durch Meditation begünstigt sind, vielleicht sogar auch, es ist essentiell. Und das ist dann die Klasse 9, wie man den, oder die Bedeutung von dieser Klasse 9, wie man den Geist reinigt und das Bedürfnis entwickelt, das Beste aus unserem Leben zu machen und den Kern zu destillieren und darüber zu meditieren. Und dabei meditieren wir über 8 Dinge, die wir nicht haben. Diese 8 Punkte sind einmal die falsche Weltsicht. Das Schlimmste ist dabei, Karma zu verneinen, also das Ursache-Wirkungsprinzip nicht anzuerkennen. Und letztendlich, Gischel hat gesagt, und auch jetzt in den Traditionen, also ich habe dann auch nochmal Holger Wolf dazu gehört, der ja auch noch in einer anderen Tradition von Lama Marut ist, aber Lama Marut war ja auch ein Schüler von Gischel Michael. Und da heißt es eben, dass auch in der Bibel und im Christentum das genau die gleiche Grundlage hat, auch das Ursache-Wirkungsprinzip dort vorhanden ist. Und Gischel hat ja auch dazu ein Buch geschrieben, wo er den östlichen Pfad, wo er auch das Christentum mit dem Buddhismus vergleicht oder guckt, wo die Parallelen sind. Und also es ist gar kein Widerspruch zu dem, was aus unserer Kultur auch erwachsen ist. Und somit stehen wir jeden Tag, im Grunde genommen haben wir die Situation, dass wir noch in dem Zustand sind, wo wir viele Situationen in unserem Leben haben, in denen wir Karma nicht wirklich anerkennen. Und das ist schneller gemacht, als wir denken können oder uns wahrhaft werden können in dem Moment. Und deswegen sind wir noch mit so vielen gestressten Situationen befasst oder mit eben diesen sogenannten Mental Afflictions, diesen ganzen Verstrickungen und so weiter und so fort. Und selbst auch Erfahrenere haben auch noch immer diese Prozesse von Mental Afflictions, von Anhaftungen und so weiter und so fort. Und das eben ist auch der Prozess, sich da von zu bereinigen. Das zweite ist, wir sind nicht als Tier geboren. Und Tiere sind per Definition nicht Wesen, die in der Lage sind, in diesem Leben zur Erleuchtung kommen zu können. Sie haben Limitationen und sie werden diese Teachings zum Beispiel nicht verstehen, die wir hören. Und sie haben auch nicht die geistigen Fähigkeiten einfach dazu, über diese Grundbedürfnisse von Fressen, Schlafen, Rausgehen und so weiter darüber hinaus zu denken oder Dinge zu tun. Nichtsdestotrotz gibt es die Möglichkeit, dass Tiere sich auch aus diesem Kreislauf befreien können, aber das braucht Ionen von, also unendliche Zeiten. Und insofern beobachtet man vielleicht auch manchmal Menschen, die zu den Teachings ihre Haustiere mitbringen. Ich weiß von Sylvia, die hatte ein Kaninchen und das Kaninchen immer, wenn wir haben uns früher, also damals, als sie anfängt hier in Hamburg, haben wir uns oft bei ihr getroffen und sie hatte so ein großes Zimmer und dann war auch immer das Kaninchen dabei und das Kaninchen kriegte das beste Essen und unter ihrem Bett lagen Bücher. Jetzt nicht heilige Schriften, aber Bücher. Und an denen knabberte das Kaninchen gerne. Und das hat sie dem Kaninchen gewidmet, dass es darüber hinaus zu mehr Wissen und höherem Erfüllungsleben kommen konnte. Das fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Das hat mich noch nachhaltig, das ist jetzt 2006 oder 2007 gewesen oder 2008, ich weiß nicht genau, aber das habe ich immer noch in Erinnerung. So, dann kommen wir schon zu Nummer 3, wir sind keine Hungergeister. Sonst würden wir hier nicht sitzen und sonst würden wir irgendwo sein und nach Essen suchen, wo aber die Bedingungen so schlecht sind, dass wir gar nicht das Essen erreichen können. Ich glaube, wir kennen das Bild mit den langen Löffeln, die man sich nicht in den Mund führen kann und so. Und das ist das Drama der Hungergeister. Also sie kommen einfach nicht an das Essen heran. Nummer 4 ist, du bist nicht in den unterschiedlichen Höllenbereichen geboren. Da hatten wir ja vorhin schon ein bisschen gehört von Angelika. 5, du bist nicht in einem Bereich geboren, wo es keine Dharma-Teachings gibt. Also du lebst in einer Welt, in der du Zugang hast, nicht nur zu einem Teaching, sondern, ich sag mal, tonnenweise Teachings. Und das wird immer mehr, von Tag zu Tag. Und je mehr auch die ganzen Übersetzungsarbeiten gemacht werden, jetzt auch in unserer Linie mit hier schon Michael Roach, ist es unendlich, was man schon an Wissen erlangen kann. Dann Nummer 6, du lebst nicht in einer verrohten Welt. Wir sind in einer sehr zivilisierten Welt und auch wenn sie uns manchmal nicht so erscheint, aber nichtsdestotrotz ist es eine Welt voll mit ethischer Disziplin auch. Und es, wir haben auch zum Beispiel das Wissen der Gelübde. Vielleicht magst du da noch einmal was zu sagen, Angelika, zu den Gelübden?
Es gibt 3 Grundunterteilungen von den Gelübden. Das eine sind die Basisgelübde oder Freiheitsgelübde. Dazu zählen unsere Laiengelübde, die wir schon gehört haben. Das sind nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, keinen Ehebruch begehen und keinen Alkohol zu sich nehmen oder kein anderes Rauschmittel. Das sind sozusagen die Laiengelübde. Und dann zählen auch noch dazu die 7 Arten der individuellen Freiheitsgelübde. Die sind eben zu den Tagesgelübden. Also man kann also auch für einen Tag ein Gelübde ablegen. Gibt es die Laiengelübde für Frauen und die Laiengelübde für Männer. Und dann, wenn man sich dann schon vertiefend damit beschäftigt oder noch tiefer hineingehen möchte, also diese Gelübde, die könnt ihr nehmen, dann gibt es die sogenannten Novizen-Mönchgelübde oder die Novizin-Nonnengelübde. Und dann gibt es für die Frauen interessanterweise die 12 Zwischennonnengelübde und dann haben die Frauen interessanterweise 364 volle Nonnengelübde. Also es ist leicht zu merken, die Zahlen mit dem Jahr. Mhm. Und die Mönche haben nur 253 volle Mönchgelübde. Und woran liegt das, dass die Nonnen da mehr Gelübde ablegen? Es hat hauptsächlich zu tun mit der Reinigung des Frauenkörpers. Deswegen sind da viele Gelübde, die etwas zusätzlich sind. Und das Schöne ist, es gibt eine, die Alicia, die ist Chinesin, die eben jetzt gerade diese Bücher da oder beziehungsweise diese Gelübde gerade im Auftrag von Geshe-la übersetzt. Also da ist sozusagen schon jemand da, diese alten Schriften zu übersetzen, weil es gibt ja, die Nonnenlinie ist ja leider unterbrochen worden, das ist im Zuge der letzten Jahre eben nicht mehr von Nonne zu Nonne weitergegeben worden. Bei den Mönchgelübden sehr wohl. Da war immer sozusagen ein Lama, der das weitergegeben hat. Bei den Nonnen ist es leider unterbrochen worden. Also das sind die Basis- und Freiheitsgelübde. Was vielleicht euch auch noch interessiert, es gibt dann die Bodhisattva-Gelübde. Jemand, der die Bodhisattva-Gelübde hat, hat 18 Wurzelgelübde und 46 sekundäre Gelübde, so nennen sich die. Und diese Gelübde, wenn man sie genommen hat, dann ist man ein kleiner Bodhisattva. Ein großer Bodhisattva, so sagt Venerable Phil, ist man erst dann, wenn man Leerheit direkt gesehen hat. Und dann gibt es noch, und davon sage ich, bin ich noch weit entfernt, weil ich habe sie noch nicht abgeschlossen, alle 18 ECI-Kurse, aber wenn ich dann meine 18 ECI-Kurse abgeschlossen habe und ich die Möglichkeit habe, die tantrische Pax-Praxis zu erlernen, also sprich, dann besteht dann später auch die Möglichkeit, die Tantra-Gelübde, also die geheimen Gelübde abzugeben.
Toll, Dankeschön, ganz, ganz toll. Ja, also wir hören, dass wir also praktisch auch dadurch ja in einer Welt leben mit einem moralischen Grundgerüst. Und die Empfehlung ist zum Beispiel auch von Geshe-la oder auch von anderen Lehrern, nicht zu viele Nachrichten zu hören, weil diese Nachrichten sind auch dafür da, uns zu lancieren oder zu dirigieren und zu beeinflussen. Und sie schaffen viel Verwirrung und verzerren auch oft die Geschehnisse. Und so ist es auch, wenn man das jetzt vielleicht nicht denken mag, gerade auch jetzt in aktuellen Zeiten wie diesen, wo so viel gerade weltweit passiert, oder eigentlich passiert da immer viel weltweit, ist es trotzdem so, dass heute an Gewaltakt zu sterben, ist nur 10-mal so groß wie noch vor 20 Jahren. Und die Kurve der Lebenserwartung, die steigt ständig, also auch seit der Steinzeit eigentlich bis heute. Das Durchschnittseinkommen steigt, die Armut sinkt. Und das sind alles Fakten, die durch die vielen News, die wir tagtäglich auf uns einprasseln, dann auf einmal verzerrt werden und in einem ganz anderen Licht dastehen. Und wir sollen uns, Gischler hat einmal gesagt, es reicht aus, immer nur die Überschriften zu lesen und gar mehr nicht. Einmal nur die Überschriften scannen und fertig, dann wissen wir schon, was passiert ist. Okay, dann kommen wir zu 7. Wir sind nicht körperlich oder geistig behindert, wir können lernen und wir können praktizieren. Nummer 8. Wir sind nicht geboren als die Vergnügungswesen, da haben wir ja vorhin schon was von gehört, diese Pleasure Beings, die also praktisch 1000 Jahre nur in Luxus und Reichtum leben, aber wenige Tage vor ihrem drohenden Tod merken, dass sie ihr Karma, ihr gutes Karma aufgebraucht haben und sie stürzen ab in das Reich der Hellbeings und sie können dann auch nichts mehr tun, denn es ist zu spät. Und sie haben also sozusagen ihr Lebensspann vergeudet mit Vergnügungen und die Zeit nicht genutzt. Und da sollten wir auch aufpassen, weil uns kann es genauso gut gehen, dass ganz schnell viel gutes Karma auf einmal vergeudet sein kann. Und deshalb müssen wir uns darauf konzentrieren, gutes Karma anzuhäufen, auch für nachhaltige und weitere Leben. Und insofern meditieren wir dann über die zehn guten, also nicht nur über diese 8 Dinge, die wir nicht haben, sondern auch über die 10 guten Dinge, über die wir uns glücklich schätzen können. Und da sind die ersten 5 beziehen sich auf uns selbst und die zweiten 5 auf die Außenwelt und die Umwelt, in die wir hineingeboren sind. Und da ist Nummer 1, wir sind als Mensch geboren, was ein seltenes Karma ist. Wir sind in einem zivilisierten Land geboren mit ethischer Disziplin. Und da heißt es auch, verglichen mit anderen Ländern sind wir in auch vielleicht Schweiz, Österreich, alle deutschsprachigen Länder, sage ich mal, das habe ich jetzt von Holger übernommen, sind wir in der Lage, also praktisch wirklich alle Bedingungen zu haben, um gut praktizieren und lernen zu können. Weil wir haben wirklich alles, wir müssen uns nicht darum kümmern, um Essen oder so weiter, weil auch selbst wenn wir auf Hartz IV leben, sind wir immer noch gut versorgt und können, haben noch Zeit genug, um uns praktisch um das Dharma und die Praxis kümmern zu können. Und das ist ein unfassbares Privileg. Und das sollten wir nie vergessen. Nummer 3 ist, wir sind mit allen Fähigkeiten ausgestattet. Wir haben alle Sinne. Wir können hören, sehen, fühlen, schmecken, denken, sprechen und sind intellektuell gut aufgestellt. Wir haben gute Ausbildungen erhalten und somit haben wir da auch ein gutes Privileg. Die 4 ist, wir haben keine der 5 schlimmsten moralischen Vergehen begangen, also wir haben keinen Vater ermordet, keine Mutter, wir haben nicht versucht, einen Buddha zu verletzen oder die Glaubensgemeinschaft zu spalten und wir haben auch keinen Mord an einen Arhat begangen. Das 5. ist, wir haben Vertrauen in die Lehren. Wir stellen die Teachings nicht grundsätzlich in Frage, auch wenn wir manchmal Zweifel haben, aber die sind vielleicht auch wichtig, um in diesem Prozess des Verstehens und des tiefer Einsinkens müssen wir diese Auseinandersetzung vielleicht manchmal führen und vielleicht auch nochmal über Zweifel meditieren, ob die Bestand haben oder nicht. Aber letztendlich sind wir doch, vertrauen wir uns dieser spirituellen Praxis ja an, sonst würden wir ja uns auch nicht um diese Teachings kümmern. Und wir stellen die Lehren nicht in Frage und das ist auch wie ein Gelübde. Nummer 6, du lebst in einer Welt, in die ein Buddha gekommen ist. Und Nummer 7, du lebst in einer Welt, in der ein Buddha gelehrt hat. Das ist nochmal on top. Also es ist nicht nur der Buddha da gewesen, sondern er hat auch gelehrt. Das ist dann die 7 und die 8 ist, du lebst in einer Welt, in der das, was der Buddha gelehrt hat, noch immer im Geist und im Herzen der Menschen bewahrt wird. Also es ist nicht verloren gegangen. Sonst wären wir ja jetzt nicht hier und hätten nicht den Zugang zu den Teachings und könnten die auch nicht weitergeben oder überhaupt in den Genuss von diesem Lernen kommen. Nummer 9, du lebst in einer Welt, in der das, was der Buddha gelehrt hat, auch tatsächlich praktiziert wird. Ist nochmal wieder eine kleine Steigerung. Das heißt, wir bemühen uns auch nicht nur intellektuell, sondern auch ganz praktisch uns weiterzuentwickeln gemäß dieses Dharmas. Nummer 10 ist, du lebst in einer Welt, in der es Unterstützung für Praktizierende gibt. Und zwar, ne, gute, ganz gemeinsam die Hausaufgaben erledigen zum Beispiel oder Fortgeschrittene bieten Unterstützung an. Und also wir haben wirklich sehr viel Zugang und wir sind auch in einer, praktisch in einer Gemeinschaft. Ja, über diese 10 Punkte können wir wirklich glücklich sein und sie grenzen uns auch ab von den 8 vorhergegangenen, über die Dinge, die wir nicht haben, also über die leidvollen Dinge. Und über beides sollten wir ruhig oft oder sogar täglich meditieren, um das wirklich ganz tief zu verstehen und eben auch die zu erkennen, was wirklich wesentlich ist in diesem Leben. Die Frage ist nun, wie mache ich das Beste aus diesem Leben? Und wie stelle ich sicher, dass ich im Sinne der Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, auch das meiste daraus mache? Und da unterscheiden wir in 3 unterschiedliche Gruppen von Personen, die sich dann in die, also wir lernen heute nur die erste Gruppe kennen, die Gruppe 2 und 3 lernen wir dann in der nächsten Klasse kennen. Und die erste Gruppe ist dann, wie man seinen Geist in den Stufen auf dem Pfad gibt, mit Praktizierenden des niedrigen Motivs. Und es gibt eben das mittlere und das größere Motiv. Und wir lernen heute, wir reden heute über die Stufe der Praktizierenden mit niedrigem Motiv. Und wenn wir uns auf diesen Pfad begeben, dann überwinden wir den Tod. Wir müssen nicht mehr sterben. Was bedeutet das? Das haben wir ja vorhin schon ein bisschen gehört. Also unser Körper, an dem wir anhaften, der wird sterben. Und er ist flüchtig, wie das Leben da drin auch. Und er verändert sich stetig, was auch jeweils ja in den Momenten ansterbt. Täglich sterben so und so viele Millionen Zellen in unserem Körper. Also wir sind praktisch sekündlich mit Sterben beschäftigt, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen. Und er bewegt sich mit jedem Moment ein Stück, der vergeht ein Stück unausweichlich dem Tod entgegen, unser Körper. Und auch die Dinge von außen können mich jederzeit töten. Es kann zum Beispiel eine Krankheit, ein Unglück, eine Katastrophe auf mich hereinbrechen. Also der Tod ist nicht vorhersehbar und er ist aber sicher. Und das ist, dabei müssen wir eben erkennen, dass im Moment des Todes und dem Eintritt in unser zukünftiges Leben uns einzig und allein das Dharma helfen wird. Nichts anderes. Nie kein Anvertrauter, kein Freund, kein Verwandter, der vielleicht während des Sterbens bei uns ist und uns Zuspruch geben will, kann uns aber trotzdem wirklich helfen. Denn einzig und allein kann uns nur das Dharma helfen. Alles andere wird absolut nutzlos sein. Und das habe ich selber erfahren, als mein Vater gestorben ist und meine Mutter bei ihm war und wir uns hinterher unterhalten haben und sie sagte, in dem Moment, wo er in ihrem Arm lag und sie in seine Augen schauten, die auf einmal in eine andere Dimension guckten, nicht mehr sie anguckten, guckte sie sich im Zimmer um und kriegte das Gefühl auf einmal, und das ist alles nichts mehr wert. Es war in dem Moment so wertlos, so, es hatte keine Bedeutung mehr für sie. Es war wie Schuppen von den Augen, das Haus, was sie gebaut haben, alles, was sie umgab. In dem Moment, wo ihr Mann im Arm lag und sie sich umschaute und sie wusste, jetzt ist die Stunde geschlagen, spürte sie, und das soll es gewesen sein und das ist alles nichts mehr wert. Das hat mich auch sehr beeindruckt, also so die Unendlichkeit und auch die Dimension, die da drin liegt, aber auch das Potenzial. Gut. Also, nur unsere guten und die schlechten Taten bewirken, in welche Wiedergeburt wir hineingehen werden. Und die am häufigsten vorhandenen Samen werden wahrscheinlicher aktiviert. Das heißt, je mehr gutes Karma wir produzieren, wird sich das dann auch hinterher in der Wiedergeburt zeigen. Und unsere Taten, gute wie schlechten, folgen uns in dem nächsten Leben. Also nichts geht verloren und sie wirken dort eben, sie werden dort dann aufgehen, wenn sie nicht in diesem Leben aufgegangen sind. Wir müssen uns also sehr anstrengen, dass wir auch den noch allerkleinsten Schaden, den wir anrichten, erkennen und unterlassen. Und die Dinge, bei denen uns kaum bewusst ist, dass wir sie tun, Also das ist, glaube ich, für mich, das ich sage immer, die Psyche und alles andere ist schneller, als dass ich denken kann. Das ist immer so mein Gefühl. Ich habe vorne was Gutes gemacht, mit dem Po schon wieder was umgeschlagen. Also wie der Elefant im Porzellanladen. Und das ist schneller, als ich denken kann manchmal. Das ist ein bisschen übertrieben, aber wer weiß. Und da sagt der König des Dharma, der Drontan sagt, lass dieses Leben hinter dir. Du kannst nicht zugleich für das zukünftige Leben und für dieses arbeiten. Das nächste ist wichtiger. Streng dich an für das Dharma. Also er hat da nochmal, finde ich, ganz schön, jetzt ein Zitat aus den Unterlagen, finde ich ganz schön dargestellt, dass wir im Grunde genommen, dass dieses Leben eigentlich schon so passiert, weil wir ja schon so viel Karma mitbringen und hinter uns ist, was auch wahrscheinlich aufgehen kann in diesem Leben und dass es eben ganz wichtig ist, aber für die Zukunft und nachhaltig zu denken und zu handeln. Okay, ich stelle noch mal kurz die drei Gruppen vor. Also die erste Gruppe sind die Menschen mit den niedrigen Motiven oder Fähigkeiten oder Ansprüchen. Und da geht es darum, ich möchte für mich in diesem Leben das Beste und auch im nächsten Leben eine schlechte Wiedergeburt vermeiden. Das heißt, ich gehe nur von mir aus. Die zweite Gruppe ist die mit dem mittleren Motiv. Ich habe für mich erkannt, dass dieser zyklische Kreislauf des Leidens im Samsara überhaupt keine Zukunft ist. Und ich möchte für mich persönlich ein für alle Mal diesen Zyklus des Leidens ein Ende bereiten. Und deswegen plane ich für mich ganz persönlich den Ausstieg aus diesem Kreislauf des Leids und den Ausstieg aus dem Kreislauf des Zyklus der Wiedergeburten. Die dritte Gruppe mit den höheren Motiven ist, ich plane es nicht nur für mich, sondern ich bin mit so viel Bodhicitta versehen und ich habe so intensiv Anteil genommen an dem Leid der Welt und aller Menschen um mich herum. Und ich habe gespürt, dass ich diesen Wunsch nicht nur für mich hege, sondern für alle Menschen in dieser Welt, in den Universen und in allen Galaxien. Und nun könnte die Frage auftauchen, durchlaufen wir diese drei Stadien nacheinander oder wie funktioniert das? Und da ist es so, dass es heißt Nein. Also ich habe jeden Tag Funken von Gedanken, die dem niedrigen Motiv entsprechen. Wir legen Samen, um damit den eigenen Vorteil zu erlangen. Ein besseres gehendes Geschäft oder bessere Beziehungen. Auch bei allen positiven Karma, was wir tun, haben wir immer noch irgendwo auch ein niedriges Motiv. Weil letztendlich wollen wir ja in der Zukunft was Positives für uns. Wir haben immer noch eine Anhaftung. Und damit beschäftigen wir uns circa 90% des Tages. 8% des Tages ist das, wir denken, ich werde es in diesem Leben schaffen. Und 2% ist ein kurzes Aufflackern des Verständnisses darüber, dass es nur Sinn macht, wenn ich es für alle wünsche. Das ist also noch relativ gering, aber besser 2% als gar kein Prozent und ist ja auch ausbaufähig. Also alle Ströme passieren gleichzeitig und mit der Zeit können wir durch viel Praxis die Prozentzahlen verändern, bis hin zur höheren Motivation. Aber selbst sehr weit fortgeschrittene Praktizierende sagen immer noch, dass sie oft Gedanken haben, die den niedrigen Motiven zugeordnet werden müssen. Also trotzdem noch alle drei Ströme vorhanden haben. Und was ist, wenn ich mich an meine vorangegangenen Samen nicht erinnere? Die Antwort darauf ist, dann arbeite von heute an rückwärts. Also schau dir an, was in deiner Welt passiert, was dich umgibt. Und dann gehe rückwärts und beschäftige dich damit, die Antidote zu entwickeln und dann mit Chance, also das ist praktisch so eine rückwärtsgerichtete Methode, wenn man sich nicht erinnern kann, weil letztendlich, ich muss mich gar nicht so genau erinnern, ich habe ja das Ergebnis vor mir und kann das dann abarbeiten, auch wenn es aus früheren Leben kommt und ein schlechter Samen war. Gut, dann kommen wir weiter zu den letzten beiden Herangehensweisen, und zwar gibt es zwei Prinzipien, die die Herangehensweise charakterisieren für Menschen mit diesen niedrigeren Motiven, um auf diesem Pfad weiterzukommen. Und da ist es einmal die Todesmeditation und zum anderen die Karma-Gesetze. Die Todesmeditation ist charakterisiert durch drei Dinge. Erstens, ich muss sterben. Das ist sicher. Wie am Anfang, also wie wir schon gesprochen haben über die Selbsttäuschung und das wahre Selbst, also der Körper, an dem sich viele Anhaftungen manifestieren, der wird den Weg eines irdischen gehen. Da führt nichts dran vorbei. Nummer zwei ist, ich weiß nicht wann. Der Tod ist unsicher. Die statistische Lebenserwartung ist eine trügerische Illusion. Denn es kann uns in der nächsten Sekunde erwischen. Ich kann jetzt gleich hier umfallen, Herzinfarkt oder irgendwas, oder Haus stürzt ein. Es kann mich also praktisch immer erwischen. Und die Todesmeditation soll uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass es uns wirklich immer passieren kann. Und dadurch verliert der Tod die Bedrohlichkeit, also wenn wir uns schon jetzt damit auseinandersetzen. Nummer drei ist, wenn der Tod kommt, wird mir nur die Dharma-Praxis als einziges bleiben und wird mir im Bardo helfen und das wird mir für die nächste Wiedergeburt helfen. Alle positiven Samen, die ich gepflanzt habe, werden in den nächsten Wiedergeburten aufgehen, falls ich es nicht schaffe, in diesem Leben aus dem Kreislauf des Leidens herauszukommen. Deshalb sollten wir jetzt praktizieren. Denn wenn der Tod erst kommt, dann ist es zu spät. Und auch zu spät für eine bessere Wiedergeburt vor allem. Dann haben wir die drei Prinzipien des Todes. Angelika, bitte.
Also die drei Prinzipien des Todes, eigentlich hat jedes Prinzip schon wieder drei Gründe. Also sind es insgesamt neun. Ja? Und das erste Prinzip ist, der Tod ist gewiss. Also es gibt keinen Menschen, der es irgendwie geschafft hat, nicht zu sterben. Also der Tod ist gewiss und es gibt keine Macht der Welt, die ihn aufhalten kann. Ja? Also wenn er kommt, der Tod, kann ihn nichts stoppen. Ja? Also eigentlich ist die restliche Zeit begrenzt. Und das führt uns gleich zum zweiten Prinzip. Wir wissen nicht, wann wir sterben müssen. Also die Lebenszeit ist ungewiss. Es kann mir passieren, wenn wir nachher den Computer abdrehen, dass bei mir die Lebenszeit zu Ende ist. Also sprich, ich habe nicht genug Zeit, meine Feinde zu besiegen. Und damit sind jetzt nicht nur Menschen gemeint, die ich bekämpfen möchte. Da zählen auch die Mental Afflictions dazu. Ja? Oder wir haben nicht genügend Zeit, Freunde zu unterstützen. Ja? Oder genügend Zeit, unsere Praxis zu vollenden. Ja? Unser Körper, der ist auch zerbrechlich. Ja? Ein kleiner Splitter hier im Finger oder beziehungsweise in der großen Zeh kann es verursachen, wenn ich mich nicht darum ordentlich kümmere, dass schlussendlich der ganze Körper abstirbt. Und es gibt ja in Quellen meines Glücks der dritte Vers, der heißt, mein Körper und mein Leben darin sind so flüchtig wie die Gischt der Wellen im Ozean. Ja? Also sprich, der Körper ist zerbrechlich wie Schaum auf dem Meer oder wie eine Kerze im Sturm. Und das dritte Prinzip ist, es gibt nichts und niemanden, der helfen kann, ja? Außer die spirituelle Praxis oder beziehungsweise das Dharma. Es gibt kein Geld, was den Tod stoppen kann. Jeder Millionär muss sterben, ja, oder ist gestorben. Ja. Selbst jetzt bei Corona sind in Amerika einige Millionäre verstorben. Das Geld hat ihnen nichts genutzt. Ja. Auch Supermodels, ja, müssen sterben. Also Schönheit nützt einem auch nichts. Ja. Kein Freund, kein Familienglied kann dich festhalten. Also sie können dich zwar, wenn im Sterbeprozess du bist, dich am Körper festhalten, aber selbst das nützt nichts, weil der Körper verfällt und du musst ihn zurücklassen. Ja? Also diese drei Prinzipien machen eigentlich den Entschluss bei uns wecken, oder beziehungsweise eigentlich sind es drei Entschlüsse, die man tätigen muss. Und zwar, weil ich nicht weiß, dass ich sterben muss, muss ich mich entschließen, mit meiner Praxis zu beginnen. Und weil ich nicht weiß, wann ich sterbe, oder besser gesagt, weil ich ja jederzeit sterben kann, muss ich diese weltlichen Aufgaben, die Geschäftigkeit hier herum, mich herum aufgeben und heute noch mit meiner Praxis beginnen. Und weil ich weiß, dass nichts und niemand mir helfen kann außer Dharma, muss ich mich sofort auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist eben die Praxis. Und da gibt es diese schöne Geschichte, wenn ein Mann eine Wanderung beginnt und weiß, das wird eine lange Wanderung, dann wird er kein unnützes Krimskrams einpacken, sondern nur das Wesentliche. Also hier in diesem Fall ist es für uns auf das Wesentliche konzentrieren, aufs Dharma.
Oh, Dankeschön. Dann kommen wir zum zweiten Prinzip, das war ja das Karma oder die Karma-Gesetze und davon gibt es 4 Stück. Und die kennt ihr auch, denke ich, alle schon, ich sage sie. Das erste Gesetz ist, Karma ist gewiss. Die guten Samen produzieren gute und die schlechten schlechte Ergebnisse. Nummer 2, Karma wächst. Das Ergebnis ist viel größer als der Same oder die Ursache. Das gilt für jede Tat, unabhängig, welche Qualität sie hat, ob sie positiv oder negativ ist. Aus einer Eiche wird eine riesige Eiche. One small virtue has incredible results, sagt Gisela. Nummer 3, wenn du nichts tust, wirst du keine Ergebnisse erzielen. Nummer 4, wenn Karma einmal erzeugt ist, dann geht es nicht verloren. Das war die Klasse für heute. Jetzt haben wir noch eine kleine Wiederholungssession mit Angelika.
Und zwar, wenn wir uns mit den Hausaufgabenfragen gleich beschäftigen, der erste Teil des Lamrims, Stufen auf dem Pfad, was wir studieren, beschäftigt sich mit dem Thema, wie man einen Lama findet und sich ihm anvertraut. Und der zweite Teil beschäftigt sich mit der Praxis, nachdem man einen Lama gefunden hat. Und welche sind die beiden Teile, die beschreiben, wie man praktizieren soll? Also Jitong Kapa fordert uns auf, die wahre Bedeutung des Lebens zu erkennen und außerdem zu lernen, wie man das Bestmögliche aus dem Leben macht. Dann haben wir auch heute über die 8 Arten der Muße gesprochen. Ja.
Zweite Frage.
Danke. Da dürft ihr sozusagen 5 nennen, okay? Aber wenn man natürlich die 8 weiß, ist das natürlich was ganz Besonderes. Also wir sind nicht als Höllenwesen geboren, wir sind auch keine Hungergeister. Wir haben das Glück, auch kein Tier zu sein, ja? Und wir sind nicht als Wesen im vergänglichen Reich des Vergnügens geboren. Wir haben das Glück, dass wir an einem zivilisierten Ort wohnen, ja, oder geboren worden sind, ja, also ein Ort, wo niemand ethische Disziplin durch Gelübde praktiziert. Wir haben das Glück, dass wir, den Stift kennengelernt haben, ja? Ja, dass wir keine falsche Weltsicht mehr haben. Ja? Also wir haben noch die Samen ab und zu, es so zu sehen, ja? Aber wir haben sozusagen das Glück, nicht mit schwerwiegender falscher Weltsicht geboren zu sein. Ja? Und danken wir, ja, dass wir keine geistigen und körperlichen Behinderungen haben, die uns vom Studium des Dharmas abhalten. Ja. Und wir sind in einer Zeit geboren, in der die Lehren des Buddhas nicht in die Welt gekommen, also wir sind nicht in einer Zeit geboren, in der die Lehren des Buddhas nicht in die Welt gekommen sind. Also wir sind in einer Zeit geboren, in der die Lehren des Buddhas in die Welt gekommen sind. Also das sind sozusagen die 8, ja, die 8 Arten der Muße. Und wir haben auch heute gesprochen über die 10 Arten des Glücks. Ja.
Frage.
Ja. Da dürft ihr auch nur, oder braucht ihr auch nur 3 schreiben, aber es ist trotzdem schön, sie zu wiederholen. Die 10 Arten des Glücks sind, wir sind als Mensch geboren, ja. Wir leben in einem zentralen Land, also in einem Land, in dem ethische Disziplin durch Gelübde praktiziert und befolgt wird. Wir besitzen all die Fähigkeiten, die uns es ermöglichen, das Dharma zu studieren und zu praktizieren. Wir haben niemals eine der 5 ultimativen schlechten Karmas begangen, also keine der ultimativen 5 Missetaten dazu. Das hat die Ulla vorher so schön gesagt. Also wir haben weder Vater noch Mutter noch einen Arhat getötet. Wir haben keinen Buddha verletzt und wir haben auch keine Sangha gespaltet. Das sind sozusagen diese 5 unmittelbaren Missetaten. Und wir leben in einer Welt, in der die Lehren respektiert werden. On top, wie Ulla das so schön gesagt hat, wir leben in einer Welt, in der ein Buddha gekommen ist. Und on top of this, also leben wir in einer Welt, in der er auch gelehrt hat. Ja? Und wir leben in einer Welt, in der die Lehren fortbestehen, in der Menschen Erkenntnisse haben, also sprich auch direkte Erfahrung der Leerheit haben. Also es gibt Lehrer, die schon Leerheit direkt gesehen haben. Ja? Und Lehrer, die es intellektuell so gut verstehen und in der Lage sind, es so zu erklären, dass es wir auch wir verstehen können. Das ist unglaublich, wenn man darüber allein meditiert, ist das fast ein Geschenk. Ja, so sehe ich das. Wir leben in einer Welt, in der Menschen aktiv den Lehren des Buddhismus folgen. Es ist zwar von der gesamten Welt nur ein kleiner Prozentsatz, aber nichtsdestotrotz. Ja. Und wir leben in einer Welt, in der Menschen Mitgefühl für andere haben, was sich in diesem Fall auf mitfühlende Menschen bezieht, die den Dharma-Praktizierenden helfen und sie mit dem unterstützen, was sie brauchen, um weiter zu praktizieren. Mhm. Ja, das sind die drei Aspekte, wie man die wahre Bedeutung des Lebens umsetzt. Das ist das, was Ulla schön vorher erklärt hat und wir diesmal nur vertiefend reingegangen sind. Das sind die Praktizierenden mit dem niedrigen Motiv. Und das nächste Mal sprechen wir über die Praktizierenden mit dem mittleren Motiv und die Praktizierenden mit dem hohen Motiv. Oder besser gesagt, Harald ist so nett und geht da tiefer drauf ein und erklärt es uns. Sage ich jetzt schon danke. Gut, und was sind die drei Prinzipien der Todesmeditation? Also, der Tod ist gewiss. Wir kommen nicht umhin, wir müssen sterben. Es gibt keine Gewissheit, wann wir sterben. Also, ich weiß nicht, wie lange ich noch leben darf. Und das Einzige, was mir schlussendlich helfen wird, weil es nützt mir nichts, es kann mich keiner auf dieser Reise begleiten. Ich gehe alleine, ja, unbegleitet. Das Einzige, was ich mitnehmen kann, ist das Dharma. Also sprich, ich muss Dharma praktizieren. Das ist das Einzige, was mir helfen kann. Ja, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Das ist eben die vier Gesetze von Karma. Und ich erlaube es mir jetzt, mit meinem Beispiel auszuschmücken. Das Erste ist, Gleiches erzeugt Gleiches. Nehmen wir einen Kukuruz, ja, ein kleines Korn, Kukuruzkorn, und setzen wir es ein, dann wird es automatisch zu einem Kukuruz werden und es wird keine Wassermelone.
Und was ist ein Kukuruz?
Maiskorn. Ja, also wo du Popcorn draus machen kannst. Also wenn du ein Maiskorn einpflanzt, das ist ja so ganz klein, aber wenn du es einpflanzt, das führt uns zum zweiten Gesetz eben, Ergebnisse sind größer als die Handlungen. Wenn du ein Maiskorn einpflanzt, dann wird daraus eine Staude, wo mindestens ein Kolben dran hängt und da sind dann locker 600 dieser Körner dran. Manchmal gibt es auch Stauden mit mehr Kolben. Also es ist ein x-faches größer. Ja? Und wenn wir den Mais sozusagen nicht pflanzen, also der Bauer im März sich nicht hinstellt und den Mais ausstreut, ja, dann kann er im Herbst keinen Mais ernten. Ja? Ja, dann kann er sich das aufzeichnen. Aber wenn er es tut, ja, das kommt zum Gesetz Nummer 4, dann muss es ein Ergebnis geben, aber er kann es leider nicht sagen, genau wann. Also wenn er am 15. März es ausstreut, kann er nicht sagen, genau an diesem Tag wird es das Ergebnis geben, weil es hängt natürlich dann ab vom Gießen, wie wir es ja auch so schön lernen. Also sprich Coffee Meditation. Also es gibt dann ein Ergebnis. Und das Ganze können wir uns natürlich auch mit den Menschen vorstellen und egal wo wir uns umschauen, diese Gesetze des Karmas, sie gelten überall.
Toll. Vielen Dank, Angelika. Ich gucke auf die Uhr, es ist 20:02, ist ja auch eine schöne Zahl im Jahr 2020. Aber die Frage ist, wir könnten jetzt noch den Vers vorlesen, den wir auswendig lernen sollen als Hausaufgabe, wenn ihr möchtet. Das würde dann aber, und dann noch eine kleine Meditation machen, dann wären wir aber ungefähr bei 8:10. Ist jetzt die Frage, möchtet ihr jetzt Schluss machen oder sollen wir das noch fortführen?
Ich hätte einen Vorschlag.
Ja.
Mir ging das gerade durch den Kopf. Vielleicht betrachten wir die Klasse jetzt als die Präliminaris für die Meditation und jemand liest das Quell all meines Glücks als Meditation schön langsam vor.
Okay, können wir auch machen. Dann, also ich hätte sonst vorgeschlagen, noch eine kleine Todesmeditation zu machen, aber wir können auch diesen Vers machen, das hatten wir geplant, dass wir das vorlesen wollen. Und dann nehmen wir das als Meditation. Das heißt, wir gehen jetzt praktisch in unseren machen wir es so, ne?
Und die Todesmeditation, wer auch immer von euch beiden die angeleitet hätte, darf das gerne dann beim nächsten Mal tun.
Okay, gut, nehme ich an. Ja, alles klar. Okay, gut, dann würde ich jetzt alle bitten, in die Meditationshaltung zu kommen, dreimal tief ein- und auszuatmen und dann Angelika bitten, den Vers zu verlesen oder zu rezitieren.
Bitte segne mich, dass ich erkenne, was trügerisch ist an den scheinbar guten Dingen des Lebens. Ich kann nie genug davon bekommen. Auf sie kann ich nicht bauen. Sie erzeugen all mein Leid. Gewähre mir, nach der glückbringenden Freiheit zu streben.
Der Quell all meines Glücks ist mein gütiger Lama, mein Lord. Als erstes segne mich, damit ich erkenne, dass es die Grundlage des Pfades ist, mich ihm in angemessener Weise anzuvertrauen. Und gewähre mir dann, ihm zu dienen und zu folgen, mit all meiner Kraft und Ehrerbietung. Segne mich, dass ich zuerst erkenne, dass dieses wunderbare Leben der Muse, das ich dieses Mal gefunden habe, so unsagbar schwer zu finden ist und so unsagbar wertvoll. Gewähre mir dann, den Wunsch zu haben und ihn niemals aufzugeben, Tag und Nacht das Beste daraus zu machen, mein Körper und mein Leben darin sind so flüchtig wie die Gischt der Wellen im Ozean. Segne mich, dass ich mir des Todes bewusst werde, der mich bald zerstören wird. Und hilf mir, die wahre Erkenntnis zu erlangen, dass nach meinem Tod die Dinge, die ich getan habe, gut oder schlecht, und dass die Früchte dieser Taten mir auf dem Fuß folgen, so sicher wie mein Schatten. Gewähre mir dann, stets achtsam zu sein umsetzt, die kleinsten der vielen Fehler, die wir begehen, zu unterlassen. Und stattdessen jede der guten Taten, derer wir fähig sind, zu vollbringen. Segne mich, dass ich klar erkenne, was trügerisch ist an den scheinbar guten Dingen dieses Lebens. Ich kann nie genug davon bekommen. Auf sie kann man nicht bauen. Sie erzeugen all mein Leid. Gewähre mir dann stattdessen, nach der glückbringenden Freiheit zu streben. Gewähre, dass diese reinen Gedanken mir helfen, wachsam zu sein und ich mir immer bewusst bin, was zu tun ist. Gewähre mir mit der größten Sorgfalt, die ethischen Gelübde zum Mittelpunkt meiner Praxis zu machen. Sie sind das Fundament der Lehren von Buddha. Ich bin gestürzt und in den Ozean dieses leidvollen Lebens gefallen. Segne mich, dass ich erkenne, dass alle Lebewesen, jedes meine Mutter, auch hineingefallen sind. Gewähre mir sodann den Wunsch, nach Erleuchtung zu leben und die Aufgabe, sie alle zu befreien, auf mich zu nehmen. Segne mich, dass ich erkenne, dass der Wunsch alleine nicht genügt. Denn wenn ich kein Meister bin in den drei Arten der Moral, kann ich kein Buddha werden. Gewähre mir sodann die unerschütterliche Entschlossenheit, die Gelübde für die Söhne und Töchter der Siegreichen einzuhalten. Gewähre mir, dass ich schnell den Pfad erreiche, wo Stille und Einsicht sich vereinen, das eine, das meinen Geist davor bewahrt, sich ablenken zu lassen und ihn beruhigt, das andere, das die perfekte Bedeutung auf korrekte Weise untersucht. Gewähre mir, dass ich, nachdem ich in mir die offenen Lehren vervollkommnet habe und würdig geworden bin, den Diamantweg mit Leichtigkeit betreten möge, den höchsten aller Pfade, die heiligste aller Türen für die Gesegneten. Segne mich, damit ich immer weiß, dass wenn ich den Weg betreten habe, die Ursache für die beiden Errungenschaften, das gewissenhafte Einhalten meiner heiligen Versprechen und Gelübde ist. Hilf mir sodann, sie stets zu befolgen, selbst wenn es mein Leben kostet. Segne mich sodann, die entscheidenden Punkte beider Stufen zu erkennen, die Essenz der geheimen Pfade. Gewähre mir dann so zu praktizieren, wie es der eine gesagt hat, und immerzu all mein Augenmerk auf die Viermalpraxis zu richten, der höchsten Praxis, die es gibt. Gewähre mir, dass der spirituelle Lehrer, der mich leitet, und all meine Gefährten auf diesem Weg lange leben mögen. Bitte gewähre mir, dass der Berg an Hindernissen in mir und im Außen, der mich jetzt noch aufhalten könnte, für immer und ewig verschwindet. Möge ich in all meinen Leben niemals getrennt sein von meinen unübertroffenen Lamas. Möge mich die Herrlichkeit des Dharmas immer umgeben. Möge ich alle Eigenschaften jeder Stufe und jedes Pfades verwirklichen und dann schnell jenen Ort erreichen, an dem ich selbst zum Hüter des Diamanten werde. schlage heute eine kurze Widmung zum Ende vor. Hiermit widme ich all das gute Karma allen fühlenden Wesen auf allen Planeten in allen Universen und ich widme es meiner tantrischen Erleuchtung und meinem Herzenslehre.
Vielen, vielen Dank. Schön. Super.